Information zu RE1 nach Brandenburg Hauptbahnhof über Potsdam Abfahrt.
Am Streckenrand. Nachhaltige Geschichten aus Brandenburg und der Welt. Wir bringen euch von Potsdam über Brandenburg bis nach Vorde.
We need courage. We need action. We need justice.
Herzlich willkommen und hallo zu unserer letzten Folge dieses Jahr im Podcast Am Streckenrand. Wir sind
Daniel
und Annika.
Und blicken mit euch nochmal ein bisschen auf das Streckenrandjahr sozusagen zurück. Wir haben nämlich auch ganz schön Strecke gemacht. Durch Zentralasien, durch Ecuador sind wir gereist. Wir sind aber auch viel ganz lokal unterwegs gewesen. Natürlich immer wieder zwischen Brandenburg, Vorde und Rathenow uns kleine Spots angeguckt, angehört. Und auf ein paar davon wollen wir in der Folge nochmal gucken.
Und da ein Podcast ja dann zu einem wirklichen Podcast wird, wenn er gehört wird, haben wir unsere HörerInnen auch eingebunden und euch gefragt, an welchen Orten ihr den Podcast hört. Dazu haben uns Heike, Mario, Sandra, Peter und Xenia was geschickt und wir hören gleich mal rein.
Euren Podcast höre ich natürlich immer am Streckenrand. Wenn ich nach der Arbeit heimradel, dafür brauche ich 40 bis 50 Minuten, je nachdem, wie der Wind steht.
Ich höre den Podcast meistens zu Hause bei der Hausarbeit oder wenn ich irgendwelche Sachen zu Hause erledige, wo ich ein gutes Ohr zum Zuhören habe. Ganz selten habe ich den Podcast tatsächlich aber auch schon auf Zugfahrten verfolgt.
Ich höre den Podcast immer zum Einschlafen. Allerdings ist es mir tatsächlich noch nie passiert, dass ich dabei eingeschlafen bin, weil die Themen dann doch immer so spannend waren, dass ich die Folge mir dann bis zum Ende angehört habe.
Ich höre den Podcast am häufigsten, wenn mein Sohn Mittagsschlaf macht und ich ihn entweder in den Schlaf begleite oder bei ihm liege oder auch wenn wir spazieren gehen.
Ich höre am Streckenrand eigentlich meistens bei der Hausarbeit, also zum Beispiel beim Abspülen oder beim Wäscheaufhängen.
Vielen Dank euch für das, was ihr geschickt habt. Ist ja spannend, dass manche das sogar zum Einschlafen hören. Einschlaf-Podcasts sind ja so der ganz große Renner in der Podcast-Szene. Beim Zugfahren hört ihr es gar nicht unbedingt immer. Umso mehr werden wir euch immer wieder auf Reisen mitnehmen und wie gesagt jetzt auch auf Reisen zurückblicken.
Und auch bei diesem inhaltlichen Rückblick begleiten uns die, ich würde mal sagen, eindrucksvollsten Momente unserer HörerInnen, die sie uns auch zugeschickt haben.
Ja, und gleich zwei von euch haben auf den Aralsee und die Folge mit dem Aralsee hingewiesen. Da hören wir gleich nochmal rein. Und damit die, die damals nicht dabei waren oder wo es doch schon sehr lang her ist, auch nochmal eine Idee haben, was war denn eigentlich das für eine Folge, hören wir dann auch nochmal Frau Caroline Milo von der GIZ, Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit ist es, die damals unsere Interviewpartnerin war.
Was mich am meisten überrascht hat, was ich vorher noch nicht wusste, ist die Größe des Aralsees und wie stark er über die Jahre ausgetrocknet ist.
Mein Podcast-Highlight des Jahres war definitiv in Folge 2, Verschwindende Seen, in dem Caroline Milo aus Taschkent berichtet hat und dort über den Wassermangel am Aralsee gesprochen hat. Definitiv einige Facts in dem Podcast, die ich so nicht kannte, zum Beispiel, dass Deutschland bis zu 7-mal in Usbekistan reinpasst, dass die ehemalige Hafenstadt nun 3,5 Stunden entfernt ist vom aktuellen Aralsee und dass zum Beispiel die Gletscher abschmelzen und aktuell zwar noch viel Wasser vorhanden ist, aber in ein paar Jahren dann eben nicht mehr vorhanden ist und dann das zu einem wirklich akuten Wassermangel kommen wird. Definitiv eine Folge, die zeigt, dass man allein das Problem nicht lösen kann, sondern in dem Fall hier zum Beispiel die zentrale asiatischen Länder zusammenarbeiten müssen, um das Problem zu lösen.
Zentralasien ist besonders betroffen und eines der größten Probleme ist eigentlich das Abschmelzen der Gletscher. Und das ist insofern problematisch, als mal platt ausgedrückt, das Wasser mehr abschmilzt und wir deswegen momentan in den Flüssen auch mehr Wasser haben. Aber das ist sehr trügerisch, weil eben ungefähr bis 2050 erreichen wir den Höhepunkt der Abschmelze und dann wird das Wasser rapide weniger werden.
Ja, also ich finde da ganz faszinierend diesen, ich nenne das jetzt mal Gletscher-Fake. Wir haben also im Moment in Zentralasien noch so halbwegs genug Wasser, auch schon zu wenig, weil die Gletscher alle abschmelzen. Die werden aber in einer Generation abgeschmolzen sein und dann ist es wirklich ganz fatal, da der Wassermangel in der ganzen Region. Und das Ganze, die Gletscher global ausgelöst, das Problem um den Aralsee ausgelöst vor zwei Generationen, wo man einfach die saudumme Idee hatte, Baumwolle mitten in der Wüste anzupflanzen. Und wenn ich da so irgendwie emotional drauf gucke, und das macht man in dem Moment, wo man auch Bilder vom Aralsee sieht oder von dieser Aralsee-Wüste eben, ich würde am liebsten einfach in die Zeit zurückreisen, gucken, wer die Verantwortlichen damals waren und die schütteln und rufen, ey, macht das nicht? Seid ihr Wahnsinn? Ihr werdet eure Zukunft hier ruinieren.
Ja, und ich finde das einen total spannenden Punkt. Du gehst jetzt zurück, 1, 2, 3, 4 Jahrzehnte. Und jetzt lasst uns doch mal in die Zukunft hineinversetzen, in 1, 2 Generationen und überlegen, was würden die uns gern schütteln wollen, mal so einfach dahergesagt. Weil seit Jahrzehnten ist die Situation der Welt, was Klima, Biodiversität und so weiter anbetrifft, klar. Wir haben alle Fakten und alles Wissen. Wir haben Zugang zu diesen Informationen. Und abgesehen von der Tragik, die um den Aralsee passiert, sehen wir, dass die Klimakrise nicht aufgehalten wird und wir nach wie vor so wenig tun, zumindest so, dass es nicht ausreicht. Und
jetzt will ich mal kurz noch einhaken. Wir hören jetzt in der Folge noch zwei andere Leute. Wir hören gleich jemand, die ganz viel tut, um nicht so verzweifelt schon zu sein, werden wir da reinhören. Und noch eine kurze Fußnote sozusagen, wer aber Lust hat, noch mal mehr in Richtung Aralsee, sich da auch Bilder zu sehen. Eine wirklich wunderbare Doku Ostwärts von Julia Finknagel. Schaut euch das an, das sind drei Teile, findet ihr in der ARD-Mediathek oder wo auch immer. Und sie reist wirklich diese Strecke auf diesen Wegen, die wir auch in der Folge beschrieben haben. Und wenn ihr die ganze Folge noch mal hören wollt, das ist übrigens die Folge 2, Verschwindende Seen hieß das damals.
Ja, lasst uns zu einem weiteren Podcast-Moment, sage ich mal, aus dem Jahr kommen. Wir haben einen eindrucksvollen Moment geteilt bekommen zu der Folge, in der es um das Tesla-Werk in Brandenburg ging, um Wasserknappheit und in der wir auch von Antonella Calle gehört haben. Sie ist Aktivistin in Ecuador, startet auf Spanisch, aber keine Sorge, die Übersetzung ist mit dabei.
Am spannendsten bei den bisherigen Ausgaben fand ich das Interview mit Antonella Calle aus Ecuador. Sie sagte an einer Stelle, wo es um das Thema saubere Energie ging, dass solange wie wir in einem System wirtschaften, wo es um extensive Produktion und übermäßigen Konsum geht, wir im Prinzip sowas wie saubere Energie nicht erreichen können, weil wir halt immer an einer Stelle kommen, wenn alles im Übermaß und immer unendlich vorhanden sein soll, wir immer wieder an eine Stelle kommen, wo wir Mensch und oder Natur ausbeuten müssen. Und in Bezug auf die anderen Podcast-Ausgaben fand ich das eigentlich als relativ guten zentralen Punkt, um alles zusammenzufassen.
Und solange wir damit in der Logik des kapitalistischen Systems bleiben, solange können wir zu egal welcher Art von Energie übergehen. Dieses Modell wird sich weiterhin stark auf die Natur, den Planeten und die Menschen auswirken.
Podemos transitar a cualquier tipo de energía y va a seguir afectando a la naturaleza, al planeta, a los pueblos.
Ein zentrales Problem ist, dass nicht auf die Umweltkosten geachtet wird, die diese Umstellung verursacht. Wenn wir also nicht aussteigen und die Logik des Konsums nicht in Frage stellen und unseren Energieverbrauch nicht reduzieren, dann werden wir uns weiter in einem Kreislauf bewegen, den wir nie verlassen werden.
Ja, wir sind mal wieder bei Kapitalismuskritik. Wir haben das damals in der Folge ja auch schon gesagt. Wir müssen dieses Wirtschaftssystem angucken. Und ehrlich gesagt, mein Gefühl ist auch, wir müssen uns unbedingt im nächsten Jahr dem mal mehr widmen, als immer nur in so einem Seitensatz sagen, oh, wir sollten mal über Kapitalismus und Kritik dazu reden.
Was für mich nochmal aus dieser Folge und dem Gespräch mit Antonella Caio so deutlich wurde, ist diese Logik: auf einem Planeten mit begrenzten Ressourcen ist ein unbegrenztes Wachstum nicht möglich. Es ist so einfach und so logisch.
Und wir haben es auch schon gehört bei einem Konzert. Wir haben dann mit Dota ja auch dazu gesprochen. Ich muss es jetzt einmal noch zitieren, dann ist auch genug Dota für dieses Jahr. Sie singt: ein begrenzter Planet und unendliches Wachstum, dass das nicht geht, ist doch trivial.
Ich würde anknüpfend an Ecuador gerne noch ein positives und ermutigendes Beispiel hier reinbringen. Im August diesen Jahres hat eine Volksabstimmung stattgefunden in Ecuador mit der Frage: soll das Erdöl im Yasuní-Nationalpark im Boden bleiben? Der Yasuní-Nationalpark ist einer der Orte mit der höchsten Biodiversität weltweit, Lebensraum in freiwilliger Isolation lebender indigener Völker. Und es ging hier um den Schutz von Menschenrechten, den Rechten der Natur angesichts der Zerstörung durch Erdölförderung. Aber was das auch besonders Revolutionäre ist, ist, dass von Seiten der Zivilbevölkerung ein so klares Zeichen gesetzt wurde, dass da lautete: ja, wir wollen einen anderen Weg einschlagen. Wir wollen nicht mehr Zerstörung unseres Umfelds durch Erdölförderung. Und für mich ist das, oder nicht nur für mich, zugleich ein Symbol für globale Verantwortung. Denn ich sehe da auch so eine Art Appell drin. Wir sagen, die fossilen Brennstoffe sollen im Boden bleiben und nicht verbrannt werden. Wir wollen schützen, was in unserem direkten Umfeld ist. Also hört auch auf globaler Ebene auf zu verbrennen und immer mehr CO2 zu produzieren, wenn wir uns denn schon mit so einer klaren Entscheidung positionieren als Mehrheit in einem Land.
Ja, und ich glaube, diese Geschichten sind auch ganz wichtig. Oder was heißt Geschichten? Das tut so ab jetzt gerade. Diese Momente, diese Bewegungen, die auch zeigen, das geht was. Hier ist eine Volksabstimmung, die war positiv sozusagen fürs Klima, für die Umwelt. Und wir müssen mehr davon uns erzählen, um uns auch Mut zu machen in einer Zeit, die nicht immer Mut macht. Wir haben jetzt gerade sehr weit in die Welt geguckt. Wir waren in Zentralasien, wir waren in Ecuador. Wir werden jetzt lokaler. Wir gucken nach Potsdam, ins Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung. Das ist jetzt ehrlicherweise auch keine ganz lokale Organisation, sondern die schauen sich ja weltweit an, wie wird sich Klima ändern, was müssen wir tun. Dazu hast du dich damals mit Manfred Stock getroffen, der uns was auch über Wasserknappheit in Brandenburg erzählt hat. Und vorher hören wir auch nochmal, dass es für in dem Fall Heike einer der Podcast-Momente war.
Der Wasserpodcast hat mir eigentlich ziemlich so auch Mut gemacht in dieser ausweglosen Situation. Mir hat dieser Professor Manfred Stock super gefallen, wie der über seine Arbeit über Klimaresilienz erzählt. Also was mich da so begeistert hat, wo er die Möglichkeit sieht, was zu machen.
Die Freiheit heißt auch Freiheit zur Einschränkung, zur bewussten Einschränkung in bestimmten Bereichen, wo es sinnvoll ist. Mhm. Weil uns sonst irgendwann die Freiheit ganz flöten geht, irgendwas zu entscheiden.
Also ich finde diesen Gedanken, die Freiheit, sich einzuschränken, einen total spannenden. Gerade weil der Freiheitsbegriff in der ganzen Diskussion so falsch häufig verwendet wird, meinem Gefühl nach. Da gibt es eine ganze Partei, die glaubt, Freiheit sei es, rücksichtslos den Planeten auszubeuten, ohne Tempolimit rumzurasen und so weiter. Also diesen Freiheitsbegriff nochmal neu zu denken und dass ich als denkender, handelnder Mensch, wenn ich Freiheit habe, auch die Verantwortung dafür habe, damit sinnvoll umzugehen, nicht nur für mich, sondern auch für kommende Generationen, da finde ich, steckt ganz viel drin.
Und um es nochmal auf eine persönlichere Ebene zu brechen, für mich ist ehrlich gesagt diese vermeintliche Einschränkung oftmal was erstmal neue Optionen aufmacht. Das heißt, was so möglich macht, dass ich meine Perspektive neu ausrichte für was ich mir vorher noch gar nicht vorstellen konnte oder so auf dem Schirm hatte, aus Gewohnheit oder aus, ich mache etwas so, wie ich es immer mache. Und ich glaube, es kann auch so ein bisschen einen Charakter von Neuerkunden annehmen. Was ist denn möglich, wenn wir unsere Gewohnheiten oder Art zu tun, Dinge zu tun, anders ausrichten?
Du sagst anders ausrichten, er sagte einschränken. Und ich finde, bei einschränken, man denkt ja fast, es wäre so eine dramatische Kiste. Wir leben ja in einem der reichsten Länder der Welt. Ehrlicherweise wahrscheinlich alle oder viele unserer HörerInnen gehören zu den reicheren Menschen hier. Eine Einschränkung, über die wir da reden, ist ja weit davon entfernt, dass sie unser Leben belasten würde. Ich mache es dir an einem Beispiel. Unser letzter Urlaub, den wir gemacht haben, der hatte die Rieseneinschränkung. Wir sind nur mit dem Deutschlandticket gefahren und haben darüber das ganze Land erkundet, waren innerhalb von einer Woche in allen 16 Hauptstädten und haben da rumgeguckt. Wir haben dafür keinen Flug gebraucht. Wir haben dafür keinen ICE gebraucht und da ist im Prinzip der Begriff Einschränkung schon viel zu hoch dafür. Aber wir haben einen Abenteuerurlaub gehabt und der war doch, was den CO2-Verbrauch anging, geringer als vieles andere. Natürlich, jetzt hätte weniger verbraucht, wenn wir einfach im Havelland gezeltet hätten. Ja, damit muss ich auch umgehen, dass ich mehr CO2 bei meinem Urlaub verbraucht habe und dass wir das auch wollten.
Wir hatten es vorher schon, lasst uns den Blick auf die positiven Geschichten, die Erfolgsgeschichten, was Klima und die Gestaltung von einer gerechteren Welt anbetrifft, wenden und lasst uns diese Geschichten erzählen. Und wir sind ja total interessiert daran, was eure Mutgeschichten sind. Schickt die uns doch zu, gesprochen, geschrieben, als Foto, Video, gemalt, eine kleine Podcast-Aufnahme, was auch immer. Wir würden uns total freuen.
Ihr könnt uns gerne was schicken, zum Beispiel an amstreckenrand@villa-forde.de. Ansonsten findet ihr bestimmt auch irgendeinen anderen Weg, mit uns Kontakt aufzunehmen über Insta, Facebook. Ihr findet Wege, da bin ich ganz gewiss. Jetzt haben wir alle HörerInnen gefragt, was ist euer Podcast-Moment? Jetzt, glaube ich, bist du dran, Annika, oder sind wir dran? Was war dein Podcast-Moment des Jahres?
Ja, ich denke da vor allem an mein Gespräch mit Werner Bövingloh. Ich erinnere, Gründer des Vereins Villa Forde, und das ist jetzt gar nicht so ganz nah am Thema Klima und Nachhaltigkeit, aber ich möchte damit sagen, dass für mich dieses, ein Gespräch vorzubereiten, den Menschen zu treffen in dem Setting, um das es gerade geht, also wir haben uns auch in der Villa getroffen, haben Fotos erinnert, Anekdoten erzählt und dann das Nachwirken von so einem Gespräch für mich einfach ja so Teil von einem größeren Ganzen ist, was sich auch auf die Zusammenarbeit oder den zukünftigen Bezug zu dem Thema auswirkt. Sprich, wenn ich dann gestern in der Villa zur Geschichte der Villa Forde erzähle, habe ich einen ganz anderen Bezug, weil ich mit, ja, in dem Fall Werner Bövingloh sprechen konnte.
Ja, du machst den Punkt auf mit dem Setting, in dem das ist. Das war für mich auch das Beeindruckendste. Ich bin damals an den Sediner See geradelt und habe mich da mit einem Aktivisten, der sich um den Sediner See kümmert, getroffen. Und als wir da auf dem Steg saßen, der vor 5 Jahren noch im Wasser war und die Seewasserkante war so weit weg, und dann sind wir da gemeinsam hingelaufen. Wer da nochmal reinhören will, da hörte man dieses Knistern, wie wir auf dem Seegrund laufen. Das war so besonders eindrücklich, dieses Erfahren von dem Ganzen. Jetzt habe ich aber noch einen Rückblick mitgebracht, und zwar unsere allererste Folge. Die ging damit los, dass wir ein Spiel gemacht haben, ein Überraschungsspiel, und natürlich habe ich auch für unsere letzte Folge dieses Jahres ein Überraschungsspiel dabei. Ihr könnt jetzt leider nicht sehen, wie überfordert Annika gerade auf diese Anmoderation reagiert. Sie weiß wirklich von gar nichts. Das Spiel heute geht darum, erklär mir Weltretten in 60 Sekunden. Du hast 60 Sekunden Zeit und ich werde dir einen Begriff nennen und du wirst mir innerhalb von 60 Sekunden erklären, warum das gut ist, um die Welt zu retten. Bist du bereit?
Oha, also mein Herz klopft, kann ich sagen.
Ja, und natürlich verbinden wir das, weil wir Brandenburger LokalpatriotInnen sind und Loriot hier, das ganz große Thema ist, Loriot wurde 100 und Annika wird uns jetzt in 60 Sekunden erklären, warum Loriot gut fürs Weltretten ist.
3, 2, 1, 0.
Zählt's schon?
Ja, du hast noch 55.
Okay, ja. Also, ich würde sagen, bei Loriot, ohne ihn in- und auswendig zu kennen und studiert zu haben, ich denke mal an Humor und ich denke da auch an eine Art von Leichtigkeit und Auflockerung. Und angesichts der Situation, die, wie ihr gehört habt, mich ja schon auch sehr bedrückt, würde ich sagen, lasst uns erstens mal jetzt machen, sofort anpacken und lasst es uns aber mit einer Art Leichtigkeit und Freude und Humor tun, weil dann, glaube ich, ist es ganz schön wirkungsvoll.
Vielen Dank, Mensch, du hast nicht mal 60 Sekunden gebraucht, um den Bogen von Loriot zum Weltretten zu schlagen. Danke dir dafür. Der Dank geht auch noch raus an diejenigen, die unser Podcast-Projekt von Anfang an unterstützt haben. Sei es bei der Finanzierung, beim Abrechnen von manchmal einzelnen Belegen wie Mikrofonen, aber ganz besonders auch an Sebastian Borchers, der immer dafür sorgt, dass der Ton möglichst gut ist, der uns Tipps gibt, dass wir nicht auf dem Stuhl zu sehr hin und her rutschen dürfen. Und wenn wir es doch getan haben, dann rettet er mehr oder weniger alles. Dafür unser ganz herzlicher Dank. Und natürlich auch an euch, denn es macht Riesenspaß, den aufzunehmen, aber wenn ihr es nicht hören würdet, wäre das Ganze doch relativ sinnfrei. Von daher bleibt dabei. Jetzt schon bald eine gute Weihnachtszeit und wir hören uns ganz bestimmt wieder.
Ich teaser noch kurz an. Das neue Jahr geht los mit einem spannenden Thema und zwar wird es um, ich sag mal, Kichererbsen gehen und natürlich Brandenburg, weil wir bewegen uns auf lokaler Ebene. Alles Weitere dann.
Denn wir sind
Annika
und Daniel.
Macht's gut und bis bald.
Angekommen. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Nun ist aber genug geredet. Denn wie schon die Klimaaktivistin Vanessa Nakate sagt:
Words won't curb CO2 emissions.
Dieser Podcast ist Teil der Bildungsarbeit der Villa Forde. Wir sind eine Bildungsstätte im Land Brandenburg und laden zu Seminaren mit vielfältigen Themen ein. Wir danken unseren Förderern, insbesondere dem Brandenburger Ministerium für Bildung, Jugend und Sport, für die Unterstützung. Weitere Informationen zu den Podcast-Themen und unserer Bildungsstätte findet ihr auf www.villa-forde.de.